Der Dreifachmord von Rövershagen. Ein Familiendrama aus Hass auf alle. Es ist der 7. Februar 2022. Familie S. führt in Rövershagen ein ruhiges, unauffälliges Leben. Die Eltern siedelten vor mehr als 20 Jahren mit den adoptierten Kindern von Sibirien nach Deutschland um. Nichts deutet darauf hin, dass sich hinter den Türen des markanten blauen Hauses ein grausames Familiendrama anbahnt. Der Sohn der Familie, Andreas S., tötet erst seinen schlafenden Vater mit mehreren Schüssen aus einer Armbrust und mit einer Gartenmachete. Wenige Stunden später lockt der 27-Jährige seine Schwester unter einem Vorwand in das Elternhaus, schießt ihr ebenfalls mit einer Armbrust 3 Pfeile in den Kopf und sticht mit einer Gartenschere auf sie ein. Als seine Mutter einige Tage später von der Arbeit nach Hause kommt, tötet er die 48-Jährige auf die gleiche Weise wie seine Schwester. Erst 2 Wochen nach den Taten vergräbt der gelernte Maurer die Leichen auf einem Feld bei Roggentin im Landkreis Rostock. Bis Ende März bleiben die Taten unbemerkt. Nachdem die Polizei zu ermitteln beginnt, verstrickt sich der Täter in Widersprüche. Am 30. März lässt sich Andreas S. festnehmen und führt die Ermittler zu den Leichen. In den polizeilichen Vernehmungen gibt er als Motiv Hass auf alle an. Im Prozess vor dem Landgericht Rostock schweigt der Angeklagte. Nach Worten des Staatsanwaltes handelte er bei den Morden eiskalt und empathielos. Der Richter spricht bei der Urteilsverkündung davon, dass Andreas S. seinen Vater aus triebhafter Eigensucht aus dem Weg geräumt habe, um seinem ausschweifenden Lebensstil nachgehen zu können. Um seine Tat zu vertuschen, habe er seine Schwester und seine Mutter getötet. Ein psychiatrischer Gutachter kommt zu dem Befund, dass Andreas S. voll schuldfähig ist.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu Tatort MV, dem True Crime Podcast der Ostsee-Zeitung. Mein Name ist Oliver Kramer und ich bin Mitglied im Podcast-Team der OZ. In unserer dritten Folge beleuchten wir den Dreifachmord von Rövershagen. Dazu spreche ich mit der ermittelnden Kriminalkommissarin und mit einem psychiatrischen Gutachter. Doch zu Beginn stehen mir Sarah Klaas und Florian Höse Rede und Antwort. Die beiden OZ-Reporter haben den Prozess um den Dreifachmord von Rövershagen begleitet.
Hallo.
Hallo, danke, dass wir da sein dürfen.
Und hallo auch von mir.
Sarah, du warst bei ein paar Verhandlungen dabei und hast auch mit den Angehörigen gesprochen. Wie hast du insgesamt die Familie im Prozess erlebt?
Also die Familie war auf jeden Fall präsent, das trifft es wohl ganz gut. Also sie waren anwesend, man hat sie gesehen, aber auch wenn man in der Reihe vor ihnen gesessen hat, hat man sie deutlich gehört. Sie haben ständig kommentiert. Ich erinnere mich an eine Pause während des Verhandlungstages, da saß ich dann vor dem Gerichtssaal und wollte eigentlich schon anfangen zu schreiben. Da hat sich dann eine der Schwestern von dem ermordeten Vater neben mich gesetzt und hat die komplette Stunde mit mir gesprochen und hat mir ihr Herz ausgeschüttet, hat mir erzählt, wie die Familie im Clinch ist, wie das sie zerrüttet hat. Und es war hochemotional, ihr zuzuhören. Und das hat sich so ein bisschen durchgezogen. Also ich war auch bei dem Urteil dabei, saß neben der Familie. Und während der Urteilsverkündung war es mucksmäuschenstill, da war die Familie mal ruhig. Ich habe nur so ein bisschen zur Seite gelinst und habe gesehen, dass bei einer Schwester ist so eine Träne über die Wange gelaufen. Ich weiß nicht, was in ihr vorgegangen ist. Nur als das Urteil dann verkündet wurde, wir alle rausgehen durften, da hat sich die Familie dann lautstark aufgeregt. Bei ihnen war im Kopf noch diese 15 Jahre. Sie haben, glaube ich, nicht so ganz verstanden, dass lebenslang in dem Fall auch wirklich lebenslang bedeutet. Und sie sind die Treppe runtergestapft und haben sich darüber beschwert, 15 Jahre, das sind zu wenig, der muss lebenslang eingesperrt werden. Die waren richtig wütend. Also die Emotionen in dieser Familie hat man wirklich deutlich gemerkt. Auch aus Gesprächen mit Florian weiß ich, dass auch zu anderen Verhandlungstagen waren sie so in Rage, dass sie von Richter Goebbels auch ermahnt wurden und er hätte sie auch fast rausgeschmissen.
Florian, wie hast du das wahrgenommen? Du hast ja auch einen Großteil der Verhandlungstage, 16 Verhandlungstage waren es ja insgesamt miterlebt. Wie hast du da die Angehörigen wahrgenommen?
Ich habe die Angehörigen, genau wie Sarah, als sehr präsent wahrgenommen. Es war so, dass an einigen Verhandlungstagen wirklich viele Familienmitglieder da waren. Das Gericht hat sich große Mühe dabei gegeben, hinter die Kulissen dieser Familie zu schauen. Und im Urteil hat das Gericht auch festgestellt, dass es durchaus eine Art Burgfrieden innerhalb der Familie gab, dass man schon darauf bedacht war, nicht zu viele Familieninternas nach außen dringen zu lassen. Das hat das Gericht vor allem vor die Herausforderung gestellt, was ist wirklich in dieser Familie vorgefallen und wie viel Einblick hatten die Familienmitglieder tatsächlich in das Familienleben der Familie, die in Rövershagen gelebt hat. Und die Familie hat sich, wenn sie sich dort vor Gericht getroffen haben und die wirklich viele Familienmitglieder Zeit hatten, zu diesem Prozess zu gehen, auch ausgetauscht. Es sind unterschiedliche Wahrnehmungen ausgetauscht worden, sowohl im Zuschauerraum. Eine Tante wollte auch reinrufen und all die Aussage ihres Verwandten korrigieren, weil sie sich besser an eine Situation erinnern konnte, die sie mit dem Angeklagten erlebt hat. Ich erinnere mich, dass sie über Familienfeiern erzählt haben.
Die Morde fallen ja durch ihre Brutalität und Kaltblütigkeit auf.
Diese Dinge, den Ablauf der Morde, die wurden ja auch im Prozess geschildert. Wie haben die Verwandten oder die Angehörigen darauf reagiert? Habt ihr da Beobachtungen machen können?
Ja, es war, soweit ich mich erinnere, am dritten Prozesstag, als das rechtsmedizinische Gutachten, so heißt es im Juristendeutsch, vorgestellt wurde. Das war eben der Tag, an dem nachmittags die Bilder der getöteten Menschen gezeigt wurden. Es war sehr präsent. In dem Gerichtssaal gibt es eine große Leinwand, die dann heruntergelassen wurde, und die Rechtsmediziner haben dann dem Gericht, aber auch den anwesenden Zuschauern erklärt, was sie gemacht haben, wie sie die Leichen aufgefunden haben. Und vor allen Dingen haben sie auch erklärt, wie die Einschüsse mit der Armbrust verlaufen sind, wie die Einstiche mit der Machete verlaufen sind in den Körpern. Es war sehr plastisch. Und das haben sich auch einige Familienmitglieder angehört. Vor mir saß da ein Angehöriger, der bitterlich angefangen hat zu weinen, als er die Bilder seiner wirklich entstellten Verwandten sah. Es gab Familienmitglieder, die währenddessen dann noch den Gerichtssaal verlassen haben. Und am beeindruckendsten war die Reaktion wieder einer Tante. Es gab die Situation, dass sich der Angeklagte selbst übergeben hat, als er diese Bilder gesehen hat. Das Verfahren musste an dieser Stelle unterbrochen werden, damit Andreas S. eben kurz rausgehen konnte und sich sammeln konnte. Und eine Tante stand dann auf und sprach ihn an: Du hast deine Mutter abgestochen wie ein Schwein. Und man hat diese Empörung und diese Wut und diese Emotionen im Angesicht dieser Bilder bei ihr gespürt. Und der Angeklagte hat sich große Mühe gegeben, darauf wenig zu reagieren. Und danach konnte dann dieser schreckliche Teil oder der Vernehmung der Zeugen weitergeführt werden.
Wie hast du den Angeklagten selbst erlebt? Du sprachst eben davon, dass das ja dann doch mal eine Reaktion war. Aber wie hat er sonst im Prozess auf dich gewirkt?
Er hatte immer die gleiche Körperhaltung bei den Vernehmungen seiner Familienmitglieder. Er hat nach unten geblickt, er hat die Hände im Schoß gefaltet und saß auf seiner Anklagebank, hat die Familie, soweit er eben konnte, keines Blickes gewürdigt. Aber im Unterschied zu diesen Vernehmungen, wenn er auf Polizeibeamte getroffen ist, die mit ihm beispielsweise die Vernehmung gemacht haben, als noch nicht klar war, dass er seine Familie ermordet hat, oder eben die Vernehmung, als dann klar war, dass er seine Familie ermordet hat, die hat er angeblickt. An diesen Vernehmungen hat er recht aktiv teilgenommen, auch wenn er kein Wort gesagt hat. Und es war auch teilweise so, dass dann die Polizeibeamten, wenn sie über den Angeklagten sprachen, dann auch zurückgeguckt haben, weil eben dort dann, nenn's mal, eine Kontaktaufnahme möglich war. Ansonsten hat sich der Angeklagte aber an die Strategie seiner Verteidigung gehalten und kein großes Wort gesagt.
Sarah, für dich war es der erste Prozess und dann gleich ja so ein, sage ich auch mal, ein heftiges Verfahren, über das du berichtet hast. Auch beim Urteil bist du dabei gewesen. Wie hast du insgesamt Andreas S. wahrgenommen?
Ja, wie du sagst, ich habe noch nie über eine Verhandlung geschrieben und saß dementsprechend auch noch nie in einer, erst recht nicht bei einem Mordfall. Und der Moment, als Andreas S. in der Verhandlung, die ich das erste Mal betreut habe oder begleitet habe, in den Raum kam, war ganz merkwürdig. Also er kam da in seiner Jogginghose, die er an jedem Prozesstag anhatte, dann in seinem königsblauen Sweater, den er an diesem Tag anhatte, reingestapft in seinen Fußfesseln Und es ging so ein leichtes Raunen durch die Menge und eigentlich hat man aber nur gemerkt, dass er reinkam, weil die Kameras anfingen zu klicken. Er hat sich da deshalb noch den Ordner vors Gesicht gehalten, damit er nicht erkannt wird. Und als es dann losging, die Kameramänner den Raum verlassen haben, hat er dann diesen Ordner runtergenommen und dann habe ich das erste Mal einem damals noch mutmaßlichen, inzwischen ja verurteilten Mörder ins Gesicht gucken können. Und das war wirklich ein ganz komisches Gefühl. Also zum einen, weil ich mich gefragt habe, was geht gerade in diese Menschen vor? Was geht in einem Menschen vor, der andere Mensch, der seine Familienmitglieder ermordet hat? Und auch, was geht in so einem Menschen vor bei so einem Prozess? Aber da war nichts rauszulesen aus der Miene. Also er war eiskalt. Er hat, wie Florian ja auch schon geschildert hat, entweder starr nach vorne geschaut, nach unten geschaut, ganz, ganz selten mal ins Publikum geschaut. Also aus dieser Miene war einfach nichts rauszulesen. Und beim Urteil dann das Gleiche. Und das fand ich ganz spannend beziehungsweise erschreckend. Dieser Mensch erfährt, er muss jetzt ins Gefängnis sein ganzes Leben lang. Er kommt da nie wieder raus und er verzieht keine Miene. Also das hat schon gezeigt, wie kalt dieser Mensch, wie tot er innerlich ist, wie kaltblütig. Und ich fand die Worte, die Richter Goebbels an ihn gerichtet hat am Ende des Urteils, sie sind ein Mensch, der Menschen tötet, sehr passend.
Inwieweit haben dich sozusagen als noch jüngere Gerichtsreporterin in dem Fall oder Reporterin die Tat und die Brutalität der Morde dann auch berührt? Nimmt man das auch ein Stück weit mit nach Hause?
Mein Vorteil in Anführungszeichen war, dass ich nicht bei den Verhandlungstagen dabei war, an dem Material gezeigt wurde. Also es gab ja auch diesen einen Verhandlungstag, wo das Geständnis gezeigt wurde. Es gab diesen einen Verhandlungstag, wo die Tat wirklich en Detail beschrieben wurde und da war ich nicht dabei. Und ich glaube, dadurch hat man so einen Abstand gewinnen können, weil es war so präsent, es schwebte so über dem Prozess, was passiert ist. Aber es wurde nie konkret drüber gesprochen. Klar, beim Urteil wurde das nochmal alles detailliert aufgedröselt. Aber da irgendwie aufregend, wie nimmt der Angeklagte das wahr? Wie reagiert die Familie? Also da habe ich mich auf ganz andere Situationen konzentriert.
Florian, wie hast du dich gefühlt?
Dazu muss ich erstmal sagen, auch für mich war es erst der zweite Prozess, den ich gesehen hatte. Für mich war es besonders an dem Prozesstag, wo ich die Bilder gesehen habe, dann schwer, das nicht mit nach Hause zu nehmen. Ich hatte damals gute Gesprächspartner, mit denen ich sowas auch besprechen konnte, die das auch ausgehalten haben, dass ich darüber spreche. Und das hat dann im Endeffekt dazu beigetragen, dass es mich nicht weiter belastet hat. Natürlich, aber ein Stück weit vergisst man solche Bilder, solche Emotionen auch vor Gericht nie. Menschen, die passiv an so einem Gerichtsverfahren teilnehmen, versuchen zu verstehen, warum ein Mensch tötet, das gelingt einem nicht. Diese Emotionskälte, diese Brutalität ist einfach nicht nachvollziehbar und deswegen wird man in solchen Fällen für sich auch keine Antwort finden, warum Menschen andere Menschen umbringen.
Sarah und Florian, ich danke euch für das Gespräch und wünsche euch alles Gute.
Wir sprechen heute mit Astrid Nelle, Kriminalkommissarin von der Kriminalpolizeiinspektion Rostock. Frau Nelle hat sich eingehend mit dem Dreifachmord in Rövershagen beschäftigt, war daran beteiligt, nicht nur bei der Festnahme, bei der Ermittlung, sondern sie war natürlich dann auch maßgeblich dafür letztendlich verantwortlich, dass der Täter verurteilt wurde. Frau Nelle, erstmal herzlich willkommen.
Vielen Dank, dass ich hier mit Ihnen über diesen Fall sprechen darf.
Wir sprechen ja heute über den Dreifachmord von Rövershagen, der sich im Februar 2022 zugetragen hat. Wie schnell war Ihnen denn klar, dass es sich offenbar hier um einen Femizid beziehungsweise was Großes handelt? War das vor der Verhaftung oder dann eben im Zuge sehr, sehr schnell nach der Verhaftung und den ersten Vernehmungen, die ja dann einsetzten?
Also nachdem ich die Schriftlage von Sarnitz ja auf meinen Tisch bekam, war mir ziemlich klar, dass hier eindeutig das Kapitaldelikt vorrangig zu betrachten ist. Und mir war auch klar, dass der Beschuldigte aufgrund der Verstrickung seiner Aussagen und der Falschaussagen für den Mord an seinen Eltern und seiner Schwester in Frage kommt.
Wie ging es dann weiter?
Na, die Festnahme und die anschließende ausführliche Belehrung des Beschuldigten folgte gleich zum Anfang am 30.03. um 9.12 Uhr. Das habe ich mir genau aufgeschrieben, weil es nachher im Gerichtssaal sehr wichtig war. Und im Beisein seines unmittelbaren Arbeitsvorgesetzten auf dem Betriebsgelände in Rostock erfuhr er natürlich eine ausführliche Belehrung und hat auch selbstständig wiederholt seinen Haftbefehl gelesen. Im Beisein von unseren Beamten, die die Festnahme durchgeführt haben, meiner Person und natürlich dem Vorgesetzten. Und dort wurde er mehrfach ausdrücklich gefragt, ob er einen Pflichtverteidiger haben möchte, damit er auch letztendlich gut vertreten wird. Aber ausdrücklich hat der Beschuldigte gleich von Anfang an mitgeteilt, dass er darauf verzichtet. Der Beschuldigte war nach dem Lesen des Haftbefehls und der Festnahme total gefasst, ruhig und kooperativ. Es war der Anschein, dass er eigentlich auf uns gewartet hat.
Wurde der Beschuldigte dann weiter befragt und wie kam es dazu, dass er letztendlich Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen zu den Leichen geführt hat?
Die Beschuldigtenvernehmung begann dann am 30. März um 10.16 Uhr in meinem Dienstzimmer, wo wir uns jetzt auch hier befinden. Sie müssen sich vorstellen, alles wird genau dokumentiert. Und dann war ihm klar, als er sagte, er ist bereit, uns die Leichen bzw. das Grab seiner Eltern und seiner Schwester zu zeigen.
Das heißt, dort hat er direkt die Taten schon gestanden?
Ja, eindeutig. Er hat hier gesessen und hat nach einer kurzen Zeit gesagt, dass er bereit ist, uns zu zeigen, wo der Auffindeort der Leichen ist. Wir haben dann eine Karte hier am PC aufgemacht und haben ihn gefragt, wo wir hinfahren müssten. Und die hat er eindeutig dann auch auf dieser Landkarte gezeigt, wo diese Leichen er vergraben hatte.
Also das ist ja schon, ich will mal sagen, recht ungewöhnlich. Wie hat der da auf Sie gewirkt?
In der ganzen Zeit, wo ich diesen Beschuldigten kennenlernen durfte und in der Zeit, wo ich auch mit ihm arbeiten konnte, war er letztendlich sehr emotionslos, sehr kalt in seinen Ansprachen. Er sprach auch monoton hintereinander weg die Fakten, die ja letztendlich auch ausschlaggebend waren, um auch zu wissen, wie er was getan hat. Und das hat mich schon sehr ergriffen, dass letztendlich einer über diese schrecklichen Taten so erzählt, als wenn er gar nicht dabei gewesen war.
Wie lief dann die Fahrt zum Fundort ab?
Ich hatte einen Kriminaltechniker an meiner Seite. Wir haben dann zusammen mit dem Oberstaatsanwalt sind wir mit dem Beschuldigten zum Tatort gefahren. Der Beschuldigte wurde dann nochmals vor laufender Kamera zu diesem Pflichtverteidigung gefragt und auch dort hat er nochmal eindeutig verbal auch geäußert, dass er keinen Pflichtverteidiger möchte. Zu diesem Zeitpunkt war eben, wie ich sagte, der Oberstaatsanwalt anwesend, ein Beamter, der das Kfz fuhr, der Kriminaltechniker, der die Videoaufnahme nicht unterbrach und der Beschuldigte und ich. Wir sind dann also auch dorthin gefahren und dann gab er auch an, dem Fahrer, ob er rechts oder links oder geradeaus und wo er genau hinfahren müsste. Als wir dort angekommen waren, sind wir dann auch ausgestiegen und er hatte ein bisschen Respekt davor, zu dem sogenannten Grab zu gehen. Aber ich forderte ihn auf, mir doch die Stelle auch zu zeigen, weil wir natürlich mit dem Auto nicht direkt ranfahren konnten. Wir sind dann beide gemeinsam in Verbindung mit dem Kriminaltechniker, der weiterhin die Videoaufnahmen fertigte, zu diesem Ort gegangen, wo er die Leichen vergraben hatte.
Das war dann, wie muss ich mir das vorstellen, auf einem Feld und waren denn diese Stellen noch ja ersichtlich, dass sie sozusagen erst kürzlich dort vergraben wurden?
Ja, also man konnte schon sehen, dass dort Erdarbeiten stattgefunden hatten, aber es war ja schon auch eine ganze Zeit her, als das passiert war. Und was man eben nicht sehen konnte, das Ausmaß der Grube, die er da ausgehoben hatte. Wir haben natürlich dann auch Fachkräfte von außerhalb, zivile Bevölkerung, gebeten, uns zu helfen. Ein Baggerführer, der letztendlich mit seinem Equipment, also mit einem großen Bagger kam und der natürlich ein ganz anderes Know-how auch hat als wir, wenn wir den Bagger besteigen würden. Man sieht an Erdschichten genau, wie gegraben werden muss und wo gerade frisch auch Aushub stattgefunden hat. Und das hatte natürlich dieser hervorragende Baggerführer für uns dann gemacht und hat Schicht und Schicht wirklich diesen Erdreich abgezogen, so muss man das mal sagen, um auch nicht die Leichen letztendlich mit der Grabegabel zu beschädigen oder, was wir zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht wussten, aber er hatte ja seine Verwandten in sogenannten Holzkisten verpackt. Die mussten natürlich auch dementsprechend fast unberührt von dem Bagger sein, damit wir die kriminaltechnische Arbeit an diesen Särgen oder auch an den Leichen nicht zerstören und dementsprechend 1:1 haben.
In der Form aus Ihrer Laufbahn heraus an der Stelle jetzt, was diesen Fundort, diese drei Leichen betrifft, schon etwas Besonderes?
Also definitiv. Die Grube, wo der Beschuldigte die Leichen wirklich vergraben hat mit seinem eigenen Bagger, den er ja angefordert hat und auch sich einen extra Transporter mietete, um die Leichen von A nach B zu bringen, sprich von seinem Zuhause dorthin, wo er sie dann vergrub, die war in der Länge 6,50 Meter, in der Breite 2 Meter und in der Tiefe, das darf man nicht vergessen, 3 Meter. Und diese Särge waren hintereinander gestellt, diese Holzkisten. Und zusätzlich, da hatte er sich wahrscheinlich im Vorfeld informiert, hatte er die Leichen ja in Folie und Vlies eingepackt und hat dann zusätzlich noch Farben und Zement auf diese Särge in dieser Grube verschüttet, so dass Leichenhunde, die hätten das gar nicht gefunden, weil der Leichengeruch aufgrund der Tiefe und letztendlich auch des Präparierens von ihm gar nicht hätten riechen können.
War der Beschuldigte und der Täter während dieser Zeit, die gesamte Zeit vor Ort?
Nein, mein Kollege, der die Vernehmung ja mitbegleitete und ich sind dann zusammen wieder mit ihm hier in die Dienststelle gefahren, wo dann nochmal die Belehrung stattfand und wo wir dann in die Details der Tat gegangen sind.
Wie konnte der Täter all diese Dinge ja scheinbar unbemerkt umsetzen?
Am 7.2. hat er ja nachmittags den schlafenden Vater umgebracht und am Abend, weil er dann schon die Verdeckungsabsicht hatte, das ist ein ganz wichtiges Mordmerkmal, auch seine Schwester zu sich nach Hause bestellt und hat sie dann umgebracht. Und dann war ihm klar, er muss ja irgendwo die Leichen lassen und hat dann die Leichen wirklich im Haus weiterhin gehabt. Und dadurch, dass der Vater auch einem Arbeitsverhältnis nachging, war ihm klar, er muss dem Arbeitgeber ja irgendwas sagen, wo denn dein Vater ist. Und hat dann diesen auch angerufen und hat gesagt, dass er unbedingt Urlaub bräuchte. Der Arbeitgeber hat zu erfahren bekommen von dem Beschuldigten, dass es einen Sterbefall gab und hat natürlich dann auch den Urlaub genehmigt. Dass der Vater selbst in dem Moment, also der Arbeitnehmer, verstorben war, das war dem Arbeitgeber des Vaters natürlich nicht klar. Man muss eben auch wissen, dass die Familie sehr zurückgezogen gelebt hat. Letztendlich ist ja erst durch die Vermisstenanzeige der Schwester des Vaters, des getöteten Vaters, am 22. März erst die Polizei ins Boot gekommen. Erst dann wussten wir als Polizei, irgendwas ist nicht richtig.
Nun haben Sie es gerade angesprochen, der Zeitraum zwischen den Morden und letztendlich bis zur Festnahme, das waren ja durchaus auch nochmal ein paar Wochen gewesen. Wie hat sich Andreas S. denn nach den Morden verhalten? Wie hat er sich gegeben?
Oftmals kommt im Gerichtssaal ja noch viel mehr raus als das, was man in der Vernehmung auch herausarbeitet. Und da war dann nachher auch klar, dass er wirklich sein Leben in vollen Maßen ausgekostet hat. Also ich muss Ihnen das mal sagen, es gab einen orangefarbenen Zettel auf dem Fensterbrett in seinem Zimmer, wo er mit handgeschriebener Aufschrift draufstand, 7.2.22, Papa und Diana und am 11.2.22 Mutti. Ich weiß nicht, warum er sich das so notiert hat und warum er dachte, das vielleicht vergessen zu können. Aber von da an hat er ja in Saus und Braus gelebt. Ne? Er hat seine Freunde immer wieder zum McDonald's zum Essen eingeladen. Er hat ausgiebig Einkäufe getätigt. Er hat sich E-Bikes gekauft und Smartphone und alles, was das jugendliche Herz so begehrt, hat er dann auch von dem Geld der Eltern sich zugelegt.
Also er hat das Geld der Eltern sozusagen verjubelt, kann man das so sagen?
Richtig, richtig. Und wenn Sie sich das so sehen, er hat ja, das ist auch ein ganz großer Ermittlungsblock gewesen. Wir sind ja dann auch nach Willingen-Schwenningen gefahren, um zu sehen, was ist denn dort passiert. Denn der Beschuldigte ist ja im Jahre 2019 nach Willingen-Schwenningen gegangen, um dort zu arbeiten. Dort kam er mit Schulden von 37.000 Euro zurück und die Eltern waren immer gut zu ihm und haben gesagt, okay, diese Schulden müssen abgetragen werden und wir helfen dir dabei. Aber haben das natürlich an bestimmte Punkte festgemacht. Du kommst jetzt zu uns zurück und du gehst arbeiten und nach werden wir diese Schulden noch abarbeiten. Aber wenn man dann eben sieht, ab 8.2. kauft er sich dann ein Notebook und er kauft Kopfhörer, Lautsprecher, Bodenstaubsauger, E-Bikes, E-Scooter, Tablets.
Alle drei Morde, über die wir jetzt mal sprechen wollen, fallen ja durch ihre Brutalität und Kaltblütigkeit auf. Andreas S. hat ja seinen Vater, seine Schwester und seine Mutter mit einer Armbrust und zum Teil auch anschließend mit einer Machete getötet. Was können Sie zum Motiv des Täters sagen, beziehungsweise zu seiner Motivation für diese schrecklichen Taten?
Naja, es ist eben auch wirklich so gewesen, dass es Spannungen in der letzten Zeit, als er wieder zurückzog nach Willingen-Schwenningen wieder in das Haus der Eltern, natürlich durch den Vater auch angehalten war, arbeiten zu gehen, mit seinem Auto, was ihm zur Verfügung stand, auch nur besondere Fahrten, nämlich zur Arbeit hin und zurück zu machen und letztendlich zuzusehen, dass er seine Schulden auch abarbeitet. Da gab es ein Frustpotenzial zwischen Vater und ihm und dementsprechend auch immer wieder zu Streitigkeiten.
Das heißt, er fühlte sich auch stark eingeengt durch diesen autoritären Vater?
Das kann ich so bestätigen. Ja, das hat er so auch in seiner Vernehmung angegeben und hat eben auch das auch hier so dargestellt, ne? Dass er mit dem Zuhause, so wie er es dort leben musste, überhaupt nicht einverstanden war.
Frau Nelle, dann vielen Dank für dieses eindrückliche Gespräch und ich wünsche Ihnen für Ihre weitere Arbeit alles Gute.
Herzlichen Dank.
Wir sprechen jetzt mit Professor Dr. Stefan Orlob, forensischer Psychiater und Gutachter. Herr Professor Orlob war natürlich schon mal im True Crime Podcast der Ostsee-Zeitung zu Gast und da haben wir damals für einige Hörer, die es nicht wissen, über den Fall Maria K. gesprochen. Heute sprechen wir über den Dreifachmord von Rövershagen. Nichtsdestotrotz erstmal herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Orlob.
Ja, schönen Dank für die Einladung. Freue mich hier zu sein.
Herr Orlob, auch wenn Sie schon mal zu Gast waren, vielleicht beschreiben Sie dennoch nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer Ihre Aufgabe als Sachverständiger im Verfahren gegen Andreas S.
Ja, im Verfahren gegen Andreas S. Bestand meine Aufgabe darin, Herrn Andreas S. Zur Schuldfähigkeit zu begutachten. Also die Fragestellung war, ob er durch eine psychische Erkrankung ob da seine Schuldfähigkeit eingeschränkt sein könnte, im seltenen Fällen möglicherweise auch aufgehoben. Aber es stellte sich zumindest so nach der Art des Verbrechens die Frage, könnte möglicherweise eine verminderte Schuldfähigkeit vorliegen im Zusammenhang mit einer psychischen Erkrankung.
Das heißt, wir haben es auch schon im Fall von Maria K. mitbekommen, Sie wären dann gerade für schwere Strafsachen, Morde hinzugezogen in der Region?
Ja, das kann man so sagen. Also es wären natürlich auch mal forensisch-psychiatrische Gutachten bei geringerer Schwere von Delikten erstattet. Aber in aller Regel komme ich dazu, wenn es doch um größere, schwerere Verbrechen geht. Und klar, Morde sind natürlich dann etwas nochmal ganz Besonderes. Mordfälle passieren ja zum Glück nicht so häufig. Hier hatten wir die Besonderheit, dass es gleich die Anklage gleich von 3 Morden ausging. Und das ist natürlich schon eine Besonderheit.
Genau, darauf wollte ich jetzt auch einmal eingehen. Nicht nur, dass es ein Dreifachmord war, sondern weil der Täter bei den Morden an seinen Eltern und an seiner Schwester ja besonders brutal und kaltblütig vorgegangen ist. Was sagt die Vorgehensweise von Andreas S. über ihn aus?
Man kann von diesem Tatablauf, von den Verletzungsspuren der Opfer etc. doch einiges schon schlussfolgern. Also ist die Tat abrupt passiert, ist die Tat impulsiv passiert oder muss man doch eher vom Tatablauf annehmen, dass es etwas Geplantes war? Und das sah hier alles erstmal so aus, ne? Also wir haben ja drei Taten, die angeklagt waren, drei Taten, die ähnlich begangen worden sein sollen. Und insofern sagte das natürlich über Andreas S. auch schon einiges aus, nämlich dass er auf der einen Seite offensichtlich doch so etwas wie so ein Empathiedefizit, auf der anderen Seite auch eine entsprechende Willenskraft aufbringen musste, um diese Taten durchzuführen, sich vorbereitet hat, insbesondere bei Tat 2 und 3. Da konnte ich schon einiges sozusagen daraus schlussfolgern. Ich hatte sozusagen schon mal Eingangshypothesen.
Okay, also man schaut, was ist passiert, wie war der Tathergang. Die Besonderheit an diesem Fall war ja, das können Sie gleich nochmal ausführen, dass der Angeklagte schwieg. Das Gericht konnte ihn nicht vernehmen, Sie konnten ihn nicht vernehmen. Wie haben Sie das im ersten Moment wahrgenommen und was können Sie dann tun, um dennoch Erkenntnisse über Andreas S. zu erlangen?
Ja, das ist natürlich also eine besondere Situation, so wie jetzt bei Andreas S., wenn sich ein Angeklagter, eine Angeklagte nicht begutachten lässt. Das heißt also, Begutachtung bedeutet ja auf Deutsch, dass ich ja doch mehrere Stunden mit der Person spreche, dann noch vielleicht weitere Untersuchungsmethoden durchführe, Testdiagnostik. Und das war hier alles nicht möglich. Man muss dazu sagen, dass natürlich die deutsche Strafprozessordnung das auch so vorsieht, dass ein Täter, eine Täterin das verweigern kann. Also es ist in der Realität doch etwas anders, als das manchmal im Krimi ist oder in einem schönen Thriller. Und dann sind meine Erkenntnisquellen doch sehr eingeschränkt. Also ich darf nicht selbst ermitteln. Also auch das wird gerne in Krimis anders dargestellt, dass dann Rechtsmediziner oder forensische Psychiater dann selbst ermitteln und an den Tatort gehen und Zeugen befragen. Das lässt die deutsche Strafprozessordnung alles nicht zu. Das heißt also, ich muss mich dann einmal darauf beziehen, was kann ich denn aus der Akte herausnehmen? Und da gab es ja hier immerhin doch eine Aussage bei der Polizei, auch wenn die dann später nicht verwertet werden sollte. Und es gab ja dann diese Videovernehmung auf der Fahrt zu den Leichenfundorten. Und daraus habe ich natürlich dann auch etwas geschlussfolgert. Also ich habe jemanden gesehen, der eine Aussage macht, der sich in bestimmter Weise verhält und konnte natürlich schon dann auch eine Bewertung zumindest dieser Erkenntnisse vornehmen.
Also man blickt dann eigentlich oder versucht ja auch als Gutachter in die Seele des Täters so ein Stück weit oder in diese Abgründe hineinzublicken. Aber wie der Richter halt auch schon andeutete, manche Dinge, wenn man jetzt so als Laie nochmal so fragt, kann man dann auch nicht verstehen?
Also man kann nicht alles verstehen. Ne? Also insbesondere wenn jemand eben nicht spricht, weil unser Handwerkszeug beinhaltet ja eben auch gerade, dass bestimmte Aussagen dann nicht so stehen gelassen werden, dass man dann vielleicht nochmal fragt. Und das ist ja etwas, was nun zuallererst die Polizei nicht unbedingt fragt. Ne? Die Polizei ist ja dran interessiert, möglichst objektiv den Tathergang in der Aussage zu besprechen. Wir fragen ja nach anderen Aspekten. Wir fragen danach, wie haben Sie sich gefühlt, wie ging es Ihnen, wie waren die Tage zuvor, wann haben Sie den Entschluss gefasst? Wie war die Motivation? Mussten Sie Hindernisse in der Umsetzung Ihrer Handlungsintention überwinden? Ist Ihnen das sehr schwer gefallen? Ist Ihnen das leicht gefallen? Ja, war vielleicht bis zum Ende so etwas wie so eine Ambivalenz, dass Sie es machen oder doch nicht machen wollten und sich erst in letzter Sekunde entschieden haben? Das sind alles Dinge, die muss ich im Detail eigentlich mit dem Täter, mit der Täterin besprechen und das konnte ich hier nicht.
Trotz der, ja, sag ich mal, dünnen Faktenlage oder beziehungsweise Aussagekraft, persönlichen Aussagekraft des Täters, kamen Sie ja zu einem Ergebnis und haben das in Ihrem Gutachten dann entsprechend dargelegt.
Also im Grunde genommen war es jetzt ja eine Ausschlussdiagnostik. Der Sachverständige hat eben das Recht dann auch, dann Zeugen zu befragen. Und ich habe natürlich alle Zeugen, insbesondere die zum Familienkreis gehörten, befragt, ob es irgendwie etwas gab, was sie absonderlich fanden in seinem Verhalten, ob er möglicherweise ein ja zunehmend problematisches Konsummuster im Hinblick auf Alkohol oder Drogen hatte, ob er in der Zeit vor den Anlassereignissen irgendwie arbeitsunfähig war aufgrund psychischer Veränderungen. Das konnte ich ja zumindest die Familienangehörigen fragen und die haben das alles verneint. Das heißt also, es hat sich weder aus den Akten noch aus der Befragung der Zeugen und Zeuginnen irgendetwas ergeben, was jetzt für eine psychische Erkrankung im engeren Sinne spricht. Also nur eine schwere Erkrankung würde ja zu einer Schuldminderung führen und dann vielleicht zu einer geringeren Strafe oder zu einer Einweisung in eine geschlossene Psychiatrie, einen sogenannten Maßregelvollzug. Im Ergebnis dieses erschwerten Gutachtenprozesses habe ich festgestellt, dass er voll schuldfähig ist. Das heißt also, ich habe gängige mögliche psychiatrische Erkrankungen ausgeschlossen, ja, und bin dann zu der Schlussbeurteilung gekommen, dass alles dafür spricht, was ich bewerten kann, dass er voll schuldfähig war. Also er hätte anders handeln können aus psychiatrischer Sicht, als ihm vorgeworfen wurde.
Lassen Sie uns nochmal über das Thema Familienmorde sprechen. Sie sind ja Psychiater in der JVA Stralsund und Professor auch an der Uni Greifswald. Und eines Ihrer Forschungsgebiete sind Familienmorde. Da haben Sie ja sicherlich einige Fälle, die Sie schon betrachtet haben. Und jetzt kommt sozusagen dieser Fall von Andreas S. dazu. Was können Sie denn dafür ja quasi für Ihre Forschungsarbeit mitnehmen?
Also wir haben eine ganze Reihe von Fällen untersucht in den letzten Jahren, gemeinsam mit der Rechtsmedizin in Greifswald. Und wir haben Dinge festgestellt, die natürlich auch andere schon auch in ihrer Forschung gesehen haben, dass wir erstmal unterscheiden können zwischen jungen Tätern, also die Gruppe der jugendlichen TäterInnen, und zum anderen die der erwachsenen Täter. Und wir konnten eigentlich bestätigen, dass bei den jüngeren Tätern, da ist irgendwas in der Lebensgeschichte sozusagen vorgefallen, manchmal eben auch vielleicht Übergriffe der Eltern oder besonders überstrenger, einschränkender Erziehungsstil, andere Probleme, die zu einer schwersten Beziehungsstörung zwischen Kind und Eltern geführt haben oder zwischen einem Elternteil. Bei den Erwachsenentätern ist es häufiger so, dass wir dann doch Täter haben, die schwer psychisch krank sind. Das heißt also, die zum Beispiel eine Erkrankung aus dem sogenannten schizophrenen Formenkreis haben und die dann im Rahmen eines Wahns, einer völligen Realitätsverkennung möglicherweise dann Elternteile missidentifizieren und es dann zu Tötungsdelikten kommt. Oder dass wir bei den Erwachsenentätern Täter haben, die sozial völlig gescheitert sind und dann vor dem Hintergrund ihres Scheiterns zurückgekehrt sind, dann plötzlich mit alt werdenden Eltern zusammenleben, die ihnen dann auch immer noch ihr Scheitern vorhalten und sagen, du hast es zu nichts gebracht im Leben etc. Und dass also vor dem Hintergrund dieser Dynamik es dann zur Elterntötung kommt.
Und im Fall, jetzt um nochmal kurz darauf zurückzukommen, bei Andreas S., naja, es sind sicherlich nicht alle Kriterien erfüllt, aber irgendwo schon das gestörte Verhältnis zum Vater spielte dabei schon eine entscheidende Rolle.
Also man kann bei Andreas S. sagen, dass wir Merkmale aus beiden Gruppen so ein bisschen haben. Das, was ja auch die Verteidigung, glaube ich, so ein bisschen vorgebracht hat, der Vater war der Tyrann, erklärt aber nicht, warum er genauso grausam und ja in einer wirklich schrecklichen Art und Weise seine Schwester und seine Mutter getötet hat. Und zum anderen das soziale Scheitern. Aber all das erklärt nicht zu 100%, warum dann drei solcher schrecklichen Taten passieren. Weil dann müssten solche Taten häufiger passieren. Und das ist zum Glück nicht so, weil Elternmorde oder Elterntötungen sind doch eher ein seltenes Verbrechen. Und wir schätzen in Deutschland so circa 10 Fälle im Jahr. Zum Glück kein häufiges Phänomen. Wir haben hier eine Besonderheit noch, das haben wir in unserer Forschung auch in ein, zwei anderen Fällen gesehen, dass es ja auch nicht, dass Andreas es ja nicht das leibliche Kind war. Na, also insofern, da muss man vielleicht nochmal drauf hinweisen, weil der Mensch hat ja eine sehr große Hemmung im Hinblick auf die Tötung sozusagen eines Artgenossen, eines anderen Menschen. Und wir gehen davon aus, dass die Hemmung gegenüber Familienangehörigen, Eltern, Geschwistern nochmal ungleich größer ist. Und es gibt so die Annahme, insbesondere auch in Amerika hat man das in größerem Umfang beforscht, dass das möglicherweise bei Adoptivkindern etwas herabgesetzt sein könnte. Also dass auch dieses Adoptivkindsein möglicherweise auch dann wieder so ein Mosaikstein ist in diesem Puzzle, was wir dann so versuchen zusammenzusetzen. Ne?
Also spielt ja die Beziehung zwischen Kind und Eltern oder eben Angehörige, Geschwister, da eben eine entscheidende, besondere Rolle. Ist das der entscheidende Unterschied dann auch zu anderen Morden oder Formen von Morden?
Das kann man ganz klar so unterstreichen. Ne? Also es ist schon in der Mehrzahl der Fälle so, dass also, wir sagen dazu, interpersonelle Aspekte, also Beziehungsaspekte eine große Rolle spielen bei diesen Taten. Also es gibt ja auch natürlich solche Taten, wo eine Tochter möglicherweise den Vater tötet, der sie in der Kindheit sexuell missbraucht hat. Oder mir sind auch Taten begegnet, wo ein junger Mann seinen Vater getötet hat, der ihn in der Kindheit schwerst misshandelt hatte und der dann 10 Jahre später, nachdem er 10 Jahre nicht zur Ruhe gekommen ist, den Vater aufsucht und ihn tötet. Also das sind ganz klar Beziehungstaten. Seltener sind Taten, wo wir echte kriminelle Motive haben. Das heißt also Motive der Bereicherung, möglicherweise, dass man also das Erbe antreten will oder dass man aus Lebensversicherung profitieren will und sie deswegen tötet. Das gibt es auch, das wird auch immer wieder beschrieben, spektakuläre Fälle. Ja, das ist jetzt letztendlich eine ziemlich schwache Hypothese in dem Fall, aber durch die Auslöschung der gesamten Familie wäre ja hier Andreas S. der Alleinerbe gewesen. Ob das eine Rolle gespielt hat, kann ich nicht beantworten. Es ist eine Hypothese, aber man kann diese Hypothese jetzt nicht irgendwie ja prüfen, bekräftigen, bestärken.
Also sind wir wieder beim Ausgangspunkt. Auch in der Frage ein besonderer Fall, der eben wahrscheinlich nie gänzlich in der Form, vielleicht mit späteren Gesprächen nochmal, das weiß man nicht, in der Zukunft mit dem Täter aufgeklärt werden kann, was ihn dazu getrieben hat.
Also es bleibt ein Fall mit sehr vielen Fragezeichen. Es gab sehr viele Fragezeichen schon in der Ermittlung. Es bleiben Fragezeichen natürlich im Hinblick auf den Täter. Und man muss ja sagen, das ist natürlich jetzt heute kein Thema, aber das Thema wird natürlich sich irgendwann hier für den Täter stellen, wenn er jemals wieder in Freiheit kommen will, in 20, in 25, in 30 Jahren, was ja grundsätzlich möglich ist bei einer lebenslangen Freiheitsstrafe, dann wird er diese Fragezeichen beantworten müssen. Weil ohne Beantwortung dieser Fragen, die jetzt völlig offen bleiben, wird es sicherlich für ihn nicht die Chance geben, wieder in Freiheit zu kommen.
Herr Professor Orlob, dann erneut vielen Dank für diese spannenden Einblicke und alles Gute.
Danke für die Einladung und ebenso alles Gute für die Hörer.
Andreas S. wurde im März 2023 vom Landgericht Rostock wegen dreifachen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Das Gericht stellte zudem die besondere Schwere der Schuld fest. Damit kann der Angeklagte nach 15 Jahren nicht auf Bewährung aus dem Gefängnis entlassen werden. Die Anwältin des Mannes legte beim Bundesgerichtshof Revision ein, zog diese aber später zurück. Damit ist das Urteil rechtskräftig. Das war Tatort MV, der Dreifachmord von Rövershagen. Ein Familiendrama aus Hass auf alle. Redaktion Oliver Kramer und Florian Höse. Moderation Oliver Kramer. Sprecherin Kaya Sesterhen. Tatort MV ist eine Produktion der Ostsee-Zeitung GmbH & Co. KG.